Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Feckedahl. Meine Gäste sind heute Trevor Scholz und Leon Kaiser, der gerade bei uns Praktikum macht. Hallo.
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 Wir wollen über Plattform-Corporatism reden. Ein Begriff, den wir auf Netzpolitik häufiger schon mal erklärt haben, verwendet haben. Es war in der Regel immer in Zusammenhang mit Vorträgen, mit Auftritten von Trevor Scholz, der, ja, du bist aus New York, aber eigentlich Deutscher.
Berliner
sogar. Man hört an deinem Akzent, dass du lange nicht mehr in Deutschland richtig gelebt hast, sondern einen Lebensmittelpunkt in New York hast. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was machst du eigentlich in New York?
Ich bin Professor an der New School, die auch ein starkes Verhältnis hat zu Deutschland, wo viele Intellektuelle von der Frankfurt School vor Hitler geflüchtet sind in den 30ern und dann bei uns unterrichtet haben. Und da bin ich so ein Scholar-Activist, also ich forsche halt digitale Arbeit seit 2008, 2009 und habe die Digital Labor Conferences da organisiert seit 2009 und in 2014 haben wir was anfing als eine Analyse und Kritik der digitalen Ökonomie, also so mit Facebook als Arbeit. Und also das haben wir in 2009 diskutiert und dann hat sich das mutiert in eine Analyse der neuen Rolle für Gewerkschaften. Wie verändert sich die Rolle von Gewerkschaften, wenn Arbeit sich zum Internet hin bewegt und die Arbeiter halt nicht mehr sich in der Mensa treffen über Kaffee, sondern halt international verteilt sind. Das stellt natürlich eine Herausforderung dar für Gewerkschaften. Und aus dieser Diskussion heraus kam dann 2014 diesen Text, den ich geschrieben habe, über mit dem Vorschlag halt diese das genossenschaftliche Businessmodell zur digitalen Ökonomie zu bringen und quasi darüber nachzudenken, wie das aussehen würde, wenn Firmen so wie Uber oder auch Airbnb oder Deliveroo oder viele Firmen in dieser sogenannten Sharing Economy oder wie ihr das nennt, die Collaborative Economy, wenn die von den Arbeitern auch wenn diese Plattformen im Besitz der Arbeiter wären. Und da stellte sich dann plötzlich heraus, dass es da schon ein großes Ökosystem von diesen Firmen schon gibt. Und ich habe den ganzen dann Namen gegeben, halt dieses schwer auszusprechende Plattform Cooperativism. Try to say that 3 times fast. Und das hat sich jetzt über die letzten Jahre wirklich relativ dramatisch und international ausgebreitet und entwickelt mit Gruppen, die das also unterstützen, international von Tokio bis Melbourne und Barcelona natürlich und Berlin und natürlich auch in New York. So, und wir setzen diese Arbeit halt fort und unterstützen dieses Ökosystem, das halt irgendwie versucht darzustellen, dass es auch eine ethische, faire, digitale Ökonomie geben kann. Das sehen wir heute schon an Beispielen, die halt existieren, wie zum Beispiel Stocksy, wo 1000 Fotografen halt die Stock-Photography-Plattform besitzen, auf der sie auch ihre Arbeit verkaufen. Oder du siehst es mit vielen Taxifirmen, von Denver, Green Taxi, bis zu vielen anderen Beispielen, ungefähr 200 Firmen oder Projekte jetzt in diesem Ökosystem. Das kann man halt alles auch schön nachschauen auf unserer Webseite plattform.coop.
Ich glaube, wir müssen, bevor wir da tiefer einsteigen, nochmal ein bisschen Begriffserklärung machen. Das eine ist Genossenschaften. Genossenschaften als Basis dieser Idee fürs Internet zu übernehmen. Kannst du nochmal ein bisschen so erklären, wo kommen Genossenschaften her? Viele wissen vielleicht, es gibt so ein paar in Deutschland, die, manche denken dann nur an die Taz, andere vielleicht noch an die Raiffeisenbanken.
Genau. Die sind halt ungefähr so 170, 200 Jahre alt, also so die bekannteste Milestone, den man da immer so benutzt, ist Rochdale, das ist halt so eine englische Consumer Co-op, die gegründet wurde. Interessanterweise kommen Genossenschaften und Gewerkschaften beide aus der selben geografischen, aus demselben geografischen Gebiet und auch beide ungefähr zur selben Zeit gegründet. Halt in Antwort natürlich auf Situationen, wo halt ja die Leute einfach nicht sich ernähren konnten und halt so prekär waren in ihrer Situation, dass sie versucht haben, sich zusammenzutun und bessere Antworten zu finden. Also Gewerkschaften und Genossenschaften in dem Sinne kommen aus demselben Impetus. Ne? Und mit den Rochdale Equitable Pioneers war das halt so, dass die versucht haben, einfach realisiert haben, dass wenn sie jetzt in solche Sachen wie Oatmeal oder Milk oder Butter, wenn sie das zusammen kaufen in größerer Quantität, dann können sie senken sich die Preise und sie können halt ihre Community besser ernähren. Ganz einfach. Und dann haben sie daraus solche Prinzipien hergestellt, also die Rochdale Principles, die dann später in die sieben Cooperative Principles umgewandelt wurden oder weiterentwickelt wurden, die halt definieren, was Genossenschaften sind. Und diese Werte zur digitalen Ökonomie zu bringen, sie darauf anzuwenden, ist halt irgendwie die Aufgabe, oder das ist halt das Projekt, in dem wir da involviert sind. Und das bedeutet zum Beispiel, dass halt nicht nur die Plattformen von den Arbeitern im Besitz der Arbeiter sind, sondern auch, dass es auch im Besitz der Benutzer sein könnte. Also wie zum Beispiel Multi-Stakeholder-Cooperatives. Ne? Also wie zum Beispiel hier Fermondo in Berlin, die das ja auch von den Leuten, das auch im Besitz der Leute ist, die es benutzen. Ne?
Fermondo ist ein Marktplatz. So.
Richtig.
Das muss man auch immer dazu erklären,
genau,
kurz.
Genau, danke. Markus, sehr gut. Ja. Und fermondo.de, ne? Und insofern geht es also um Besitz, aber es geht auch darum, das ist ja ganz zentral für diese Genossenschaften, dass die demokratisch betrieben werden. Das heißt also, dass dieses One Worker, One Vote, ja, also ein Arbeiter, eine Stimme, auch aufs Internet übertragen wird. Wo es ja schon merkwürdig ist, dass die Plattformen, wenn wir so morgens aufstehen und unseren Kaffee trinken und irgendwie ins Internet gehen, um auf welcher Plattform auch immer uns unsere Nachrichten zu holen oder zu sehen, was unsere Freunde gerade so machen, dass wir überhaupt keinen Einfluss haben, auf was auf diesen Plattformen passiert. Ne? Also das geht vom Data Ownership, also die, you know, was mit deinen Daten passiert, ist komplett völlig unklar, ist nicht transparent, es ist nicht klar, wer daran profitiert, etc., etc. So. Und also diesen Einfluss zu haben auf die Plattform, auf die wir uns so verlassen, jeden Tag, das ist also auch Teil der Mission hier. Aber der Hintergrund ist natürlich noch viel größer, also einfach, das kam alles raus Antrieb auf das Income Inequality, ne? Also die man halt auch, was wir gesehen haben, ist mit der digitalen Ökonomie und dieser Bewegung hin zum Internet, hat sich nach 2008, wurde das Internet benutzt im anglophonen Raum. Also ich glaube in Deutschland sehr viel weniger. wo die Jobs halt Jobs halt were created, also die Jobs, die da
beschaffen wurden,
waren halt oft drastisch unterbezahlt, also illegal unterbezahlt. Also zum Beispiel Amazon Mechanical Turk, das in 2005 gegründet wurde, hat wenn du dann anfängst als Arbeiter auf dieser Plattform, machst du zwischen $2 und $3 pro Stunde. Ne? Und das wissen natürlich auch die Gesetzgeber, aber irgendwie passiert da nicht viel. Ne? Wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen in Deutschland, aber in Amerika ist der Trend ganz klar. Ne? Wo also solche Sachen wie 99 Designs oder eine Plattform, wo man halt ganz billig ein Logo bekommt und also Designer aus der ganzen Welt im Wettbewerb stehen und den Preis drunter drücken. Oder andere Seiten, also wie zum Beispiel ja, TaskRabbit oder euer, ich weiß nicht, was die Äquivalente sind hier, also so für Home Cleaning und solche Geschichten, basieren alle darauf, dass die Leute, die, also die Arbeiter, die diese Plattform bestücken, oder wie sagt man dazu, die Arbeiter für Supply the Labor, dass die halt wirklich drastisch unterbezahlt sind, nicht nur unterbezahlt, sondern auch all diese Rechte, die sie als Angestellte, also als Employees hatten, unter dem Fair Labor Standards Act von 1938, also wie zum Beispiel der Schutz dagegen, dass wenn du dich während deiner Arbeit verletzt, dass der Arbeitgeber das bezahlen muss. Oder dass du halt in Urlaub gehen kannst bezahlt, dass du krankenversichert bist, dass du der 8 Stunden Arbeitstag, dass das Wochenende frei ist und solche Geschichten alle, sind halt alle verloren wie über Nacht. Ne? Aber natürlich war das nicht über Nacht, sondern ist das eine Entwicklung, die sich über die letzten 40 Jahre entwickelt, also herausgestellt oder auch herauskristallisiert hat, wo halt wie gesagt, nochmal, also auf den amerikanischen, mit dem amerikanischen Bezug, seit 1978 die Gehälter gleich geblieben sind, wenn du Inflation mit einberechnest, und die deren Produktivität allerdings angestiegen ist. Ne? Das heißt also, das sind klare ökonomische Ausbeutung, die da stattfindet. Also man kann da schon wirklich die digitale Ökonomie damit assoziieren, dass Leute ausgebeutet werden. In Deutschland wird diese Realität vielleicht ein bisschen anders sein und Amerika ist sie auch anders für vielleicht ein Drittel der Arbeitskraft. Also die Freelancer, die Independent Contract Workers, die halt sehr ausgebildet sind, viele have a lot of skills, denen geht es gut, denen gefällt es besser, als angestellt zu sein. Aber die 2/3 sagen, da gibt es Statistiken darüber, dass sie also sehr viel lieber angestellt sein würden und dass sie sehr viel lieber, dass diese Arbeit sie also nicht in keiner Weise befriedigt.
Also um das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, das Netz hat Entwicklungen verstärkt, die schon da waren, dass halt Unternehmen sehr viel mehr Arbeitsleistung outsourcen an quasi Selbstständige. Und das hat eine Zweiklassengesellschaft hervorgebracht. Auf der einen Seite gibt es hoch ausgebildete Selbstständige, Programmierer, Designer und so weiter, die es sehr schätzen, in einer Agenturökonomie quasi ihre Arbeitsleistung teuer verkaufen zu können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine zweite Klasse Arbeiterschaft, die gegeneinander konkurriert, die alle austauschbar sind, die keine Arbeitsrechte in dem Sinne haben, wie wir sie gewohnt waren, und sich auch noch gegenseitig im Wettbewerb, weil es immer weniger Angebote für Jobs gibt, unterbieten. Und das ist halt Teil dieser ganzen Diskussion um Buzzword zu verwenden, Clickworker oder Sharing Economy oder sonst irgendwie. Auf der anderen Seite gibt es große Unternehmen, die sich vor allen Dingen in den letzten Jahren herausgebildet haben, die zumindest nach Aktienbewertungen unvorstellbar groß und reich sind, wie Uber, die mit über 40 Milliarden Dollar irgendwie bewertet werden, obwohl sie eigentlich nur eine Plattform besitzen und andere quasi nur vermitteln oder 70 sogar. Ja. Und es gibt auch in Deutschland eine Vielzahl an Startups, vor die jetzt sehr gehypt werden, gefördert werden, vor allen Dingen im Samba-Umfeld, Rocket Internet, die halt quasi Copycats sind dieser Entwicklung, genau. Um dann halt quasi Plattformen bereitzustellen. Hier könnt ihr eine Haushaltshilfe drüber buchen, aber die Haushaltshilfe selbst ist dann selbstständig, nicht versichert und ja, nicht gegen Arbeitsausfall und so weiter abgesichert.
Ja, ja, ich glaube, nur um das ganz klarzustellen, also auf der einen Seite, weil in Deutschland, mal sehen, ob ich das richtig hinkriege, ich immer so einen kulturellen Techno-Skepticism sehe, also wo Leute immer so, natürlich so jetzt in der Industrie ist natürlich Deutschland führend mit Technologie, ne, in vielen, in der Autoindustrie und so weiter, naja, ist alles ein bisschen... Muss man mit Vorsicht genießen jetzt, aber.
Ja, die beste Software für Dieselfahrzeuge.
Genau, ja. Und, aber du weißt, was ich meine. Aber natürlich so im Alltag sind die Menschen oft eher skeptisch dem gegenüber, was es natürlich schwer macht, sagen wir mal, jetzt solche Technologien einzuführen. Also mein Argument ist nicht gegen diese Technologie, ne? Das eindeutig zu sagen. Und das ist halt in Deutschland immer ein bisschen schwer, diesen Punkt so richtig nuanciert zu machen, ne? Weil das ist in keiner Weise technikfeindlich, was wir da vorschlagen, sondern es geht halt nur darum, wie diese Firmen betrieben werden. Ja? Also es ist jetzt natürlich würde ich 10-mal das bevorzugen, ein Taxi mit Uber zu bestellen, wenn ich an irgendeiner Straßenecke in New York stehe, als irgendwie am Telefon zu sein mit jemand, der mich nicht versteht oder nur Spanisch spricht oder Opern singt, während er mit mir redet, was schon öfters vorgekommen ist.
Also Taxifahren dann musst du vielleicht auch nochmal für Deutsche erklären, dass Taxi bestellen und fahren in den USA anders funktioniert als in Deutschland, weil wir haben ja deutsche Hörerschaft und in Deutschland rufst du irgendwo an und die sprechen Deutsch und bestellen ja ein Taxi und das kommt in 3 Minuten.
Ja. Na gut, in New York ist zum Beispiel oder in den USA ist es halt ganz schwierig, wenn du an irgendeiner Straßenecke stehst, also wenn du es nicht zu deinem Haus bestellst, ist es sehr schwer, also wenn sie überhaupt kommen würden, weil das halt irgendwie dann zu, weiß ich nicht, ungewiss ist oder so, was natürlich mit der Technologie, die Uber eingeführt hat, als eine der ersten und populär gemacht hat, natürlich, also in 2 Minuten steht da plötzlich ein Auto vor dir, ne? Also fantastisch in der Hinsicht. Aber wie diese Firmen betrieben werden, ist halt das Problem. Und ich denke, dass man das halt anders machen kann und das beweisen ja die Firmen, mit denen wir arbeiten, schon jetzt. Da geht es halt dann auch irgendwie um solche Geschichten wie Workplace Democracy, ne? Also dass Leute eigentlich da noch was zu sagen haben am Arbeitsplatz, wo, wenn du dir dieses Konzept der Demokratie anschaust im 21. Jahrhundert, hatte das relativen Erfolg politisch, also als Konzept wie in Deutschland oder in anderen Social Democracies, aber im Workplace war es relativ unerfolgreich. Da hat es sich also am Arbeitsplatz hat es sich weniger durchgesetzt. Andere Themen, die wir, die so den Background, Hintergrund für unsere Arbeit darstellen, ist also auch diese Network Effects, ne? Also diese unglaubliche Konzentration, wo das wirklich plötzlich, also das Internet für heute hat halt kaum was damit zu tun, die Gründer des Internets oder, you know, Tim Berners-Lee mit dem World Wide Web vorstellten, ne, in Hinsicht dieser unglaublichen Konzentration, ne? Also all diese, unser digitales Sozialleben halt irgendwie nur auf eine oder zwei Plattformen stattfindet und das hat sich halt niemand so gedacht. Also if you want to say it in English, you could say, you know, the web really hit rock bottom in, weiß ich nicht, vielleicht 2014 oder sowas, in dem Dreh. Und was also gegen diese Konzentration anzukämpfen mit Antitrust, ne, wo Deutschland ja auch führend ist, als in, in, in der Ökonomie, ist was, was wir auch aus Internet übertragen wollen. Da natürlich geht's, und da habt ihr ja viel Arbeit drüber gemacht, über diese Privatsphäre, ne? Also allein in der EU sollen also bei 2020 der Handel mit persönlichen Daten $1 Trillion wert sein.
Ja, das ist ja immer Trillion, muss ja auch immer erstmal erklären, das ist irgendwie bei uns eine Billiarde.
Genau, Billiarde, machen wir es mal bei Billiarde, okay, danke. Und ja, und dann halt irgendwie versuchen wir, das sind also einige des Hintergrundes, und eine der anderen Motivationen ist auch einfach wirklich so ein Gegennarrativ herzustellen zu dieser Smokescreen, die diese Sharing Economy mit Rachel Botsman und anderen am Anfang well-intentioned, also so gut gemeint am Anfang, aber dann sehr schnell mutiert in was damit wirklich gar nichts zu tun hatte. Also einfach so diese Sprache, wo es um Sharing geht und Community und Love and, you know, Intimacy almost. All of that, of course, ist alles, das ist nur so ein, sind natürlich nur Vehicles, also sind Instrumente, um diese Firmen, Businessmodelle zu verkaufen.
Kann man nicht auch eher sagen, diese Businessmodelle oder die dahinterstehen, haben den Gedanken von Open Source pervertiert und für ihre Sachen benutzt, weil das ist immer schwierig, wenn man darüber diskutiert, weil es gibt ja diese positiven Beispiele, die funktionieren ja ohne so neoliberale Geschäftsmodelle. Die Wikipedia, viele Open-Source-Projekte, da ist das ja real, aber das ist halt nicht Uber.
Ja, das ist dasselbe, als wenn du sagen würdest, dass es, weiß ich nicht, Videospiele großen Ausbildungseffekte haben, was natürlich stimmt für einen sehr kleinen Sektor dieser Industrie. Oder wenn du sagen würdest, dass wenn du diese Verbindung herstellen würdest zwischen, let's say, Independent Cinema und Hollywood, right? Also so, the vast majority of this business doesn't function like that. So it's like, you know, natürlich gibt es heute auch noch solche kleinen Nischen, wo diese anderen Kulturen funktionieren, aber der große Hauptteil des Handels und der Ökonomie funktionieren durch die Firmen wie halt über TaskRabbit und so weiter. Und ich würde sagen, dass du hast recht mit Open Source, aber ich würde auch sagen, dass dieses ganze Counterculture aus den 70ern mobilisiert wird und natürlich auch Peer-to-Peer-Culture. Ne? Also das soziale Kapital, also Social Capital, von Genossenschaften benutzt wurde und so gehijackt wurde sozusagen. Und dieser Diskurs mobilisiert wurde, der wirklich also voller Lügen ist. Und das sage ich ganz bewusst, weil das sind wirklich Lügen. Also ich war selber in Präsentationen bei Airbnb und Uber, die also Daten aufgetischt haben, die also definitiv falsch waren, ja. Wo ein Airbnb-Repräsentant mir erzählen wollte, dass über 80% der Leute mit ihrem Host in der Wohnung wohnen. Was natürlich Leute wie Tom Slee gezeigt haben, dass es mehr so vielleicht 19% sind in großen Städten wie Paris oder London oder Berlin. Naja, solche Geschichten. Also die Idee ist halt auch so eine Gegenkultur aufzubauen und halt eine Kultur aufzubauen, die also auch Sprache hinterfragt, wie zum Beispiel Innovation. Ja, was bedeutet denn Innovation? Das bedeutet Innovation, dass du halt irgendwie in kurzer Zeit Profite für deine Shareholders aufbaust? Oder bedeutet das, dass du irgendwie wirklich Geschäfte aufbaust, die auch darauf hinauszielen, halt lange zu überleben? Also die
nachhaltig sind.
Nachhaltig sind. Und nicht nur darauf zielen, irgendwie jetzt an Google zu verkaufen oder Facebook. Und auch die wirklich den Menschen helfen und einen positiven Effekt in der Community haben. Ne? Solche Geschichten. Wollen wir dich auch zu Wort? Willst du auch eine Frage stellen?
Ja, mich interessiert vor allen Dingen, wie das auch im im Zusammenhang mit einer digitalen Souveränität diskutiert wird, wo man sich diese Tools sozusagen aneignet und auch sieht, wie man sich die nutzen kann. Und wie wird das zum Beispiel in Barcelona in einer Stadt unter dem Schlagwort von digitaler Souveränität diskutiert?
Ja, ja. Also Francesca Brier, der CTO von Barcelona, hat dieses diesen tollen Begriff der digitalen Souveränität so sehr in Zirkulation gebracht. Und ich bin da auch an dem Beratungsteam von der Stadt Barcelona. Und es ist einfach wichtig, und da ist Barcelona natürlich ein tolles Beispiel. Wenn solche Firmen in deine Stadt kommen, dass du denen begegnest mit einer Vision, wie du als Bürgermeister oder als Führungsteam der Stadt dir die Vision für die Einführung von Technologie in deiner Stadt vorstellst. Weil die haben eine ganz klare Vision, wie die sich das vorstellen. Aber die wenigsten Bürgermeister haben halt darüber nachgedacht. Die haben halt eine klare Vision selber. Und ich meine, die haben ja auch gar nicht die Ressourcen, das zu machen. Ne? Ich meine, irgendwie jetzt wirklich zu forschen, wie das am klügsten eingeführt werden müsste, da brauchst du Experten, da brauchst du Studien und so, und vieles davon existiert nicht. Und diese Firmen wie Uber zum Beispiel kommen dann nach Barcelona oder Airbnb, ne, die ja da relativ dramatischen Effekt hatte. Also wenn du jetzt die Proteste anguckst, in ganz Europa, ja, ne, gegen diesen Massentourismus. Aber Amsterdam und Barcelona stehen da wirklich heraus. Die halt versuchen, irgendwie ihre eigene Vision aufzubauen. Und da ist halt irgendwie diese Idee der digitalen Souveränität fantastisch. Also wirklich deine eigenen Werte aufzubauen und zu sagen, hier sind unsere Werte, wenn ihr in unserer Stadt operieren wollt, das ist the plan, these are the rules. Und kaum eine Stadt kann das anbieten. Und da ist Barcelona echt führend.
Ich glaube, digitale Souveränität kann man ja noch auch doppelt sehen, auch nochmal in die Richtung. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal mehr in Richtung Plattform Corporatism, wenn halt zum Beispiel Überfahrer nicht nur einfach eine App sich installieren, sondern sich zusammenschließen mit einer eigenen Software. Das ist ja dann auch digitale Souveränität sozusagen, dass man dann unabhängig wird von einer zentralen Plattform-Sache, die Venture Capital getrieben ist und einfach nur für die du Bits und Bytes bist.
Genau, und da gibt's das ist total faszinierend. Also das geht halt nicht nur darum, irgendwie so das algorithmische Herz dieser Software rauszureißen und jetzt da so Genossenschaften reinzuschieben, sondern es geht echt darum, auch irgendwie die Technologie neu zu denken. Ne? Also was bedeutet das denn, wenn da verschiedene Werte diese Software anschieben? Ne? Und zum Beispiel mit Up and Go in New York, das ist so eine Reinigungsfirma, also eine Reinigungsplattform für für Wohnungen halt. Und die funktioniert halt wie so ein Regenschirm, würde man in Englisch sagen, ein Umbrella für die ganzen verschiedenen Genossenschaften. Also da arbeiten mehrere Genossenschaften zusammen, die dann die Arbeiter zur Verfügung stellen, die kommen, wenn du deine Wohnung gesäubert haben willst. Und die Unterschiede zeigen sich halt mit solchen Sachen, wie dass sie zum Beispiel keine individuellen Profile haben. Also wenn du sagst irgendwie, du gibst deinen Zip-Code ein, also deine Postleitzahl, und dann zeigt es dir halt irgendwie, diese Genossenschaften operieren in deiner Nachbarschaft, welche Genossenschaft willst du? Und dann kannst du dir aussuchen, und du siehst nie, wer nun genau kommen wird. Du siehst ein Gruppenfoto, also einer von denen wird dann kommen, aber du siehst nie das Individuum. Und was das halt, wogegen das ankämpft, ist halt diese Idee des individuellen Arbeiterprofils, was halt ausgenutzt wurde, um halt Druck auszuüben auf Arbeiter, sozusagen einen Ruf dir erarbeitest als Individuum, nicht als Gruppe, sondern als Individuum, was dann dazu führen kann, dass du entlassen wirst. Ne? Wie zum Beispiel mit Uber ja das ständig passiert, wenn du halt unter eine bestimmte Rating fällst, dann wirst du, was die perverserweise deaktivieren nennen, ne? Nicht mehr feuern, sondern deaktivieren. Das ist auch wieder so ein Smokescreen der Sprache. Hm.
Und kannst du mal mehr Beispiele bringen, wie sich ja quasi Arbeiter über Genossenschaften mithilfe des Internets ja, als Alternative etabliert haben?
Genau, na, erstmal sollte man dazu sagen, du hast das am Anfang auch sehr richtig gesagt, dass die, als du das versucht hast, so zur deutschen Ökonomie zur deutschen Ökonomie zu verbinden, dass, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Amerika sind, I put it this way, but what I would say, that they are hidden in plain sight all around us. So, man sieht den Wald vor Bäumen nicht.
Ja, genau. Ja, genau.
Und also die sind überall, also wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn du in, ja, sicher in Amerika schon warst, solche Firmen wie Ace Hardware oder REI, das ist ein großer Campingstore, oder ja, Ace Hardware ist, glaube ich, die zweitgrößte Kette Amerikas in dem Gebiet, also so Home Repairs und sowas. Und die sind halt alle Genossenschaften, ihr kennt sicherlich FC Barcelona, ist eine Cooperative.
Ach so, okay.
Und Associated Press, kennst du natürlich. Und Mondragon, right? Ocean Spray, like alle diese solche Firmen. Das heißt also, in Amerika zumindest sind also eine in drei Amerikanern ist ein Co-op-Member. Ne? Die sind also in irgendeiner Genossenschaft. Also sehr, sehr verbreitet, stellen 1 Million Jobs mit 25 Billionen, müsste man jetzt wieder umsetzen.
Ja, Milliarden.
Milliarden. In Wages und Benefits. Und ja, also so auch international, also 250 Millionen Leute arbeiten halt in Genossenschaften weltweit. Aber das wird halt immer so übersehen. Ne? Also irgendwie, die sind nicht, und ich glaube, das ist auch das Problem der Genossenschaften, ist, dass die sehr introvertiert sind, im Unterschied zu Gewerkschaften, ne? Die also ja, in ihrer ganzen Natur nach außen projizieren.
Ne? Die leben halt davon.
Die quasi leben davon, genau. Ja, da kannst du fast wie so eine like a cultural inversion machine, also sagen wir, wo du oben Genossenschaften reinsteckst, dann kommen unten wenn du oben Gewerkschaften reinsteckst, kommen unten Genossenschaften raus. Also sie sind wirklich völlig sehr very much the opposite. Mhm. Aber jetzt zu deiner Frage, das nur so als Ansatz und aber mit deiner Frage, um auf deine Frage einzugehen, also mehr Beispiele, ja genau, da könnt ihr also zu plattform.coop gehen, plattform.coop, da seht ihr ein ganzes Direct Directory, also mit diesen kann man jedes einzelne dieser Beispiele sich anschauen und aber ja, also wie zum Beispiel Taxi, also in Denver gibt es halt Green Taxi, die jetzt über, weiß ich, 37% vom Markt in Denver eingenommen haben, die halt, und da siehst du den Unterschied halt, eine normale Taxifirma in Denver nimmt $1,300 pro Woche von einem Taxifahrer und Green Taxi nimmt $500 pro Monat. Das heißt, du kannst dir jetzt schon vorstellen, diesen riesengroßen Unterschied im Einkommen der Arbeiter. Up and Go, diese Reinigungsfirma, die ich erwähnt hatte, nimmt 5% des Profits, um die Plattform zu betreiben, und 95% gehen zu den Arbeitern. TaskRabbit sind es 30%, die auf die Plattform gehen. Ne? Also du siehst richtig großen Unterschied. Natürlich will ich hier jetzt nicht so ein rosiges Bild malen, was das so übermäßig idealisiert, weil es natürlich auch viele Probleme gibt. Also wie zum Beispiel in Denver ist der Flughafen privat und also jetzt dafür Erlaubnis zu bekommen, mit deinen Taxis den Flughafen anzufahren, wird vom Bürgermeister reguliert. Also die geben dir so viel Taxis dürfen zum Flughafen fahren von deiner Firma. Und da gibt's natürlich viele Kämpfe darum. Und da jetzt mit Genossenschaften irgendwie hineinzustoßen sozusagen in diesen Markt, ist schwer. Und das ist oft, wo dann Gewerkschaften helfen. Und das ist halt interessant, wo dann doch Genossenschaften und Gewerkschaften zusammenarbeiten. Das siehst du jetzt auch gerade, bevor wir den Rekorder hier angestellt haben, hatten wir über die Taxifahrer, die sich gerade in Südafrika organisieren, gesprochen, wo also 10.000 Überfahrer existieren, die jetzt gerade überverklagt haben, weil sie sagt, irgendwie, wir sind halt keine Independent Contract Workers, wir sind Employees, haben sie auch gewonnen, jetzt hat Uber zurückgeschlagen jetzt sind sie schon wieder im Gericht und versuchen das halt irgendwie nochmal zu ändern. Aber die wollen halt eine Plattform-Koop herstellen und über 3.000 der Fahrer haben sich schon bereit erklärt, dann Uber zu verlassen. Und das Problem sind natürlich dann immer Policy, ne? Also Regulation, like wie leicht lässt sich das in einer bestimmten Situation implementieren. Andere Beispiele. Stocksy hatte ich also schon erwähnt. Die haben also eine Plattform für Stocksy.com, Stocksy.com. Und die haben in 2013 haben die angefangen und stellen halt Fotos und Video zur Verfügung. Und interessanterweise eben denken die wirklich auch über ihr Produkt nach, also ganz stark, und sind halt nicht jetzt nur so begeistert davon, dass sie jetzt eine Genossenschaft haben, dass sie alles andere vergessen, sondern die kommen auch aus out of the corporate world, also die kamen von iStock vorher. Und und die haben das halt geschafft, 5% von deren Profiten werden benutzt, um die Plattform zu bewerten. Die haben jetzt schon, um die Plattform zu bezahlen, ne? Also Server-Costs und sowas. Und die haben jetzt schon für 124 Fortune 500 Companies gearbeitet und haben im letzten Jahr fast 11 Millionen Dollar in Sales gehabt. Und da muss man halt verstehen, dass das dann an die 1.000 Fotografen weitergegeben wird, natürlich proportional in Hinsicht darauf, wessen Fotos für wie viel verkauft wurden. Ne? Also nicht, dass es jetzt gleichmäßig verteilt wird, sondern das kommt natürlich darauf an, wer ein besseres Produkt geliefert hat, sozusagen von den Fotografen, das dann auch verkauft wurde. Im Unterschied zu anderen Firmen sagen die jetzt halt irgendwie, okay, das sind jetzt unsere 1.000 Fotografen und wir wollen nicht wachsen. 1.000. Sie haben halt so festgelegt, dass mehr als 1.000 würde dem Businessmodell nicht helfen. Und was sie dann machen, die Idee ist halt irgendwie zu sagen, okay, jetzt müssen wir halt also investieren in diese Fotografen, damit die ein besseres Produkt liefern, damit wir das besser verkaufen können. Und weil nicht jeder einfach nur Fotos hochladen kann, sondern die werden kuratiert. Ne? Also die können sich dann bewerben, dass ihre Fotos auf der Webseite sind, wenn sie Mitglieder sind, ne? der Genossenschaft. Und das heißt also, dass die solche Sessions machen, also wo die Leute weiterbilden sozusagen. Weil das, diese Sache der Weiterbildung in the Digital Economy ist ja unheard of. Ne? Also irgendwie das gibt's, da kenne ich gar keine Beispiele groß von anderen Firmen, weil das halt überhaupt nicht die Idee ist. Ne? Ich weiß nicht. Dann hier auch in Berlin, ja, ein ganz tolles Beispiel, wo Resonate, die besonders jetzt ganz timely mit dem, Untergang, aber auf jeden Fall großen Problemen, die SoundCloud und Spotify haben, ja nochmal interessant werden, weil die halt also ein Modell anbieten, wo die Künstler, also die Plattform gehört zu 45% den Künstlern, zu 35% den Zuhörern und zu 20% den Angestellten der Plattform. Und es bezahlt ungefähr 2,5-mal mehr als andere Streaming-Services an die Musiker.
Aber wie werden dann in solchen Modellen die, sagen wir mal, die Kunden beteiligt? Mhm. Also in Entscheidungsprozesse. Also ich bin jetzt Kunde bei Resonate, sagen wir mal, zahl 9,95 im Monat, um als Alternative zu Spotify Musik hören zu können. Mhm. Wollen die dann überhaupt irgendwie noch beteiligt werden? Wie nehmen die ihre Rechte wahr? Ja, genau. Ist ihnen das bewusst?
Ja, genau. So, das ist eine super Frage, Markus, weil das genau zum Herz eines der Hauptprobleme führt, glaube ich, in dem Ganzen. Und da gibt es, glaube ich, noch keine Antwort dafür, technisch gesehen, ist halt Discussion of Democratic Governance. Ne? Also wie konkret werden die Leute dann nun einbezogen? Ne? Also zum Beispiel bei Stocksy, die haben dann so im Hintergrund, also wenn du Mitglied bist, kannst du das, diesen Bereich auf der Webseite öffnen, wo du halt wo halt Entscheidungen getroffen werden über neue Features, also neue Funktionalität der Webseite und so weiter. Und das heißt also, da wird dann also schon so Demokratie ein bisschen, und die sagen auch eben, was sind die größten Probleme und so weiter, also wo die das versuchen und wo die auch den Fotografen versuchen zu erklären, dass sie Mitglied einer Genossenschaft sind und halt nicht nur Gigworkers. Hm. Und das ist halt auch schwer zu denen zu kommunizieren, weil im Endeffekt braucht man sich ja nichts vormachen, sind die auf der Webseite, weil sie da mehr Geld verdienen. Die sind nicht da, weil sie große Koop-Fans sind.
Sind sie da exklusiv oder?
Wenn sie exklusiv sind, kriegen sie mehr Geld.
Okay. Ja.
Und die und ja, also so, und das ist also auch eine Frage der Ausbildung, ne? Und das ist halt irgendwie auch so ein ganzes anderes Thema, wo du siehst, wenn Leute heute zur Business School gehen, dieses kooperative, das genossenschaftliche Modell wird überhaupt nicht gelehrt. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in den USA überhaupt nicht.
Ja, das ist ja generell ein Problem der heutigen Ökonomie, dass eigentlich nur eine Glaubensrichtung unterrichtet wird und über Alternativen gar nicht mehr nachgedacht wird. Es sei denn, man ist so im Bereich der, ja, es gibt noch alternative Ökonomie, Forschung, aber marginal leider nur.
Genau. Und und das hat auch die Augen geöffnet von vielen Leuten in der Startup-Szene, die wir getroffen haben in New York und in Kalifornien, wo die gesagt haben, oh mein Gott, vielleicht braucht man ja nicht nur einen Venture-Capitalist, da ist ja vielleicht doch noch ein zweiter Weg. Und das hat denen natürlich, also die hat ganz stark die Leute so motiviert, also weil die gesagt haben, irgendwie, wie ihnen gezeigt haben hat, dass es auch einen anderen Weg gibt, ne? Weil dieser große Nachteil natürlich ist, wenn du mit Venture Capital gehst, dass die dann dein Projekt kontrollieren. Und sagen wir mal, im New York Startup-Scene zum Beispiel, hast du dann zwischen 18 und 24 Monaten Zeit, erfolgreich zu sein. Und danach wirst du halt wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen, wenn du das nicht geschafft hast. Und im Unterschied zu Kalifornien ist auch die New York Startup-Scene sehr viel mehr auf Profit orientiert. Also die wollen, dass du nach 18 Monaten Geld auf den Tisch legst, wo man in Kalifornien immer noch ein bisschen mehr spekulativ ist. Aber zu sagen halt, hey, you know, du könntest zum Beispiel auch eine Multi-Stakeholder-Cooperative gründen, wo dein Startup-Kapital natürlich wahrscheinlich weniger, als du von einem Venture-Capitalist bekommen würdest, aber trotzdem könnte es auch schon so um 1 Million Euro sein. Ne? Ich meine, das ist nicht fantastisch, aber ist auch nicht gar nichts. Ne? Ich glaube, im Unterschied auch hier, was du siehst, vielleicht können wir auch noch ein bisschen über die Vorteile sprechen, die dieses Modell hat, im Unterschied zu den traditionellen Startups. Und da gibt es halt Forschung schon dazu, wie zum Beispiel, dass die natürlich viel weniger Probleme haben, die Leute zu halten, die gut sind, aber als Arbeiter, also die Cleaners, right, oder die Couriers oder so.
Also weniger Fluktuation.
Ja, man sagt in Englisch halt irgendwie lower transaction and retention cost. Ne? Irgendwie so, also dass die, und das ist ein Riesenproblem, also es war ein Riesenproblem. Vor 2 Jahren gab es so einen großen Cleaning War in New York, wo diese Firmen halt alle versucht haben, irgendwie diesen Markt zu dominieren, und deren größtes Problem waren die Arbeiter. Jemand Leute zu finden, die dann loyal sind, zu der Plattform zu Preisen, die eben dachten, wo sie immer noch wettbewerbsmäßig Chancen haben. Dann natürlich auch, dass die Profite wirklich an die Mitglieder der Coop verteilt werden. Und das siehst du hier in Berlin, so viel wie auch in anderen Ländern, ist, dass diese Coops halt viel länger eine größere Überlebensrate haben in den ersten 5 Jahren als andere Firmen. Um genau zu sein, 80% von Coops überleben die ersten 5 Jahre im Vergleich zu 41% von anderen Geschäftsmodellen. Und das hat, glaube ich, damit zu tun. Und hier in Deutschland insbesondere einfach purer Idealismus, ne? Wo die halt einfach sagen, wo Leute hier, also wie auch bei Famondo oder auch bei Resonate oder auch anderen Firmen, einfach dann irgendwie 400 Euro Jobs haben oder so und einfach sagen, das ist so ein fantastisches Projekt, das muss einfach zum Erfolg führen. Und die sind halt bereit, irgendwie 2-3 Jahre wenig zu verdienen oder gar nicht zu verdienen. Und da gibt es jetzt diese interessanten Modelle auch, wie diese Arbeitszeit aufgenommen wird, also dass die Leute halt dann später, wenn der Profit kommt, zurückgezahlt werden.
Wie denn? Ne? Also das sind ja auch so Fragen, habe ich mich auch schon viel in verschiedenen Firmen, die ich mitentwickelt habe, beschäftigt. Wie kriegt man das hin, diese Arbeitszeit abzurechnen? Das ist jetzt irgendwie ganz viele sagen jetzt Blockchain. Gibt es da schon irgendwelche konkreten Beispiele?
Da gibt es, was halt wichtig ist, auch dann darüber zu überlegen, da ist ein Projekt in Barcelona, jetzt mal sehen, ob ich mich an den Namen erinnern kann, Namen vergessen, die darüber nachdenken, wie Zeit natürlich auch unterschiedlich viel wert ist. Ne? Also deine Zeit als Gründer von Netzpolitik ist nicht genauso viel wert wie jetzt, sagen wir, die Zeit von einem Intern oder, ne? Weil du einfach viel mehr Kompetenz zum Business bringst. Genauso natürlich auch wie ein Programmierer jetzt in einer Startup sehr viel mehr Value beiträgt als vielleicht ein PR-Person. Ne? Oder man kann darüber diskutieren, das will ich jetzt hier nicht generalisieren. Aber, das wird halt diskutiert, das ist eine Diskussion, die Leute haben. Und dann wird der Wert festgelegt und dann kredet halt diese Plattform, hat so nice little Pie-Charts, die dann dir zeigen, sozusagen, wie viel Zeit du und die Leute schreiben halt ihre Zeit auf und das wird dann alles eingegeben und ja, wenn dann die Millionen kommen, dann werden die Leute halt zurückgezahlt.
Okay.
Ist kompliziert, aber nicht unlösbar. So, ich weiß nicht, vielleicht noch ein anderes Gebiet, weil du noch so nach Beispielen gefragt hast, es kommt aus der Schweiz, heißt MyData, mit der idiosynkratischen Schreibweise auf M-I-D-A-T-A.
War wahrscheinlich noch frei, weil MyData mit Y ist ein anderes Projekt aus Finnland, glaube ich.
Gut. Und die haben halt diese, ist darauf basiert, ist eine Health Data Cooperative, also Gesundheitsdatengenossenschaft. Und die Idee ist halt, dass wenn du also zum Beispiel in der Schweiz genauso wie in den Vereinigten Staaten, wenn du ins Krankenhaus gehst, du gibst halt deine Daten alle, gibst die halt alle ins Krankenhaus. Und die verkaufen die Daten durchaus. Die Idee ist halt irgendwie, dass du im völligen Besitz aller deiner Daten bist, die zu deiner Gesundheit, die deine Gesundheit definieren sozusagen und die dann selektiv verkaufen kannst. Du kannst die zum Beispiel an deinen Arzt umsonst geben natürlich, aber wenn du oder du könntest sie an ein staatliches Forschungsinstitut umsonst geben, aber wenn es ein For-Profit Forschungsinstitut ist, kannst du sie auch verkaufen. Und dann die Idee der Genossenschaft hier von MyData ist, dass die Daten halt nicht dann zu persönlichem Profit führen, sondern dass das Geld, was damit gemacht wird, in öffentliche Forschung investiert wird. Und die haben halt dann solche Ideen wie so Federated Data Cooperatives, so, also das quasi, weil die Gesetze, besonders wenn es ums Gesundheit geht, natürlich ganz anders sind vom einen Land zum anderen. Wollen sie halt irgendwie so ein Netzwerk aus Cooperative Data Cloud herstellen, weißt du? Wo man dann also auch sagen könnte, irgendwie, du hast diese seltene Krankheit in Finnland und ich habe sie in Riesa und wie könnte man jetzt die Daten zusammentun, um Forschung weiterzubringen in dem Bereich? Und das ginge halt auf dem Weg ganz relativ einfach. Und natürlich auch dieser Fakt, dass man seine eigenen Gesundheitsdaten visualisieren könnte. Das ist, was sie als Incentive sehen, als Anreiz für die Bürger, das überhaupt zu machen, ist, dass man das halt alles schön auf einer App visualisieren könnte. wo man diese Daten ja wenig hat. Und in der Schweiz das größte Problem damit ist, dass die Daten halt einfach nicht digitalisiert sind. Die sind halt oft noch analog. Ne? Und damit kannst du das natürlich, es wird natürlich dann viel schwieriger. Aber ja, das entwickelt sich halt alles weiter.
Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Was ist denn deine Vision? Wohin kann das führen, die Idee von Plattform Corporatism? Jetzt nach, sagen wir mal, 8, 10 Jahren pervertierter Sharing Economy mit all ihren negativen Auswirkungen, die wir erlebt haben, die ja auch aus, sagen wir mal, man muss ja auch immer berücksichtigen, aus Kundenperspektive auch Vorteile hat.
Ja, viele. Ne? Ja, viele.
Also warum ist Airbnb so beliebt? Weil früher war es eigentlich unmöglich, nach Barcelona zu fliegen, weil die Hotels da viel zu teuer waren. Und jetzt kann man halt für die Hälfte des Preises da irgendwie eine viel komfortablere Wohnung bekommen. Das macht natürlich Sinn für alle Berliner, die nach Barcelona fliegen wollen. Für die Leute, die in Barcelona wohnen, natürlich nicht. Genau dasselbe Problem, was wir in Berlin haben. In bestimmten Bezirken kann man keine bezahlbare Wohnung mehr bekommen, weil alles Airbnb vermietet wird. Andererseits freut sich Berlin über all die Touris, die hier hinkommen und irgendwie hier Geld hinterlassen. Das ist ja okay, das waren jetzt wieder zwei verschiedene Aspekte. So, das eine ist halt, vielleicht machen wir die Zukunft der Plattformkooperativen nochmal danach, sondern wie gehen wir jetzt erstmal mit diesen
Vorteilen um?
Ja. Genau.
Nee, die existieren natürlich und da stimme ich dir auch völlig zu. Und es ist natürlich wichtig, dass to acknowledge that, ne? Also zuzugeben oder mit einzudenken oder so irgendwie. Diese zwei Gedanken irgendwie zur selben Zeit im Kopf zu haben, ne? Irgendwie also zu sagen, hier sind Alternativen, aber natürlich auch vieles damit funktioniert auch gut. Ne? Aber es ist halt irgendwie klar, wenn du das nochmal so eine Timeline dir so vorstellst irgendwie und diese sogenannte Sharing, I call it the extractive sharing economy, also die extraktive, oder wie sagt man das in Deutsch? Sharing Economy, die halt anfing mit einem ehrlichen Ansatz, wirklich teilen zu wollen und ökologisch zu agieren und so weiter. Mit Geschichten wie Couchsurfing, BlaBlaCar war toll am Anfang. Na, jetzt wird es auch Profit betrieben, ein bisschen, aber immer noch eine interessante Firma und auch relativ ethisch so. Aber dann andererseits ist es natürlich pervertiert, ne, wie wir das jetzt, glaube ich, schon relativ gut dokumentiert haben. Aber da gibt es natürlich ganz große Spannungen und auch wie diese, gestern früh habe ich mit den Fahrern in Südafrika gesprochen und der meinte, er wollte mir halt seinen Excel-Sheet schicken von seinen Einnahmen und seinen Ausgaben, um zu zeigen, dass er überhaupt kein Geld macht. Hat gar kein Geld gemacht. Also ich meine, das geht einfach, das Modell funktioniert einfach nicht. Andere Leute sagen halt auch, was wie auch immer stark über jetzt aussieht, jede einzelne Überfahrt ist ja subventioniert von den Investoren. Ne? Alles unter Preis. Ne? Mhm. So. Und das ist natürlich schwer, da ist der Wettbewerb ganz schwer für normale Taxifirmen, weil die das natürlich nicht machen können. Ne? Die können nicht jede einzelne Fahrt subventionieren. Und ja, so, also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich glaube, was interessant ist dann auch noch, ist, wie sich denn solche the Conversion, also wie solche Plattform-Koops überhaupt entstehen, darüber haben wir noch nicht so richtig gesprochen. Das kann also sein aus traditionellen Genossenschaften, die jetzt ins Internet wollen, das sehen wir viel, aber auch einfach Leute, die sich zusammenschließen, wie zum Beispiel letzte Woche habe ich mit einer Frau gesprochen, die 50 unabhängige Buchläden in Nordkalifornien ins Internet bringen will mit ihrer eigenen App und halt eine Kooperative von diesen Buchläden herstellen will, was ja immer noch gut funktioniert in Nordkalifornien, weil die Amazon hassen. Und da will man halt jetzt irgendwie auch, aber natürlich ist es schön, die Bücher dann auch im Internet zu kaufen, aber du willst die halt lieber von einem Independent Bookstore kaufen als von Amazon. Und nur wenn du da eine gute App hast, dann könnte das auch Erfolg haben. Und also du siehst das. Und dann siehst du einfach Leute wie, ja, diese Überfahrer, die ich gerade erwähnt hatte, in Südafrika, die das machen wollen, aber dann auch Startup-Leute, ne? Also die einfach ein Startup gründen wollen und sagen, oh, da gibt es aber noch einen zweiten Weg, ne? Also so die, das sind einige der, und dann einige Leute träumen auch davon, dass man vielleicht, solche Dinge, also die Diskussionen über Antitrust in Amerika werden jetzt stärker, wenn es um Google geht und andere Firmen über auch, die dann halt abzubrechen und zu sagen, also dieser Traum, dass die quasi vom Staat zerstückelt werden und dass dann eine der Firmen eine Kooperative werden könnte. Ich glaube, sehr, sehr weit hergeholt in den USA.
Aber ja, das war die Diskussion bei Twitter, die vor einem Jahr zumindest mal, sagen wir mal, in meinen Timelines dazu geführt haben, dass sich Menschen oftmals zum ersten Mal damit beschäftigt haben, dass halt auch eine andere Ökonomie möglich ist.
Mhm. Ja, ein tolles Projekt. Ja.
Vielleicht kannst du da noch mal kurz erklären, was bei Twitter oder
genau, soll ich das? Genau. Ja, nee, das war mein, ich hatte halt mit Nathan Schneider in 2015 diese große Konferenz an der New School organisiert, wo da, weiß ich nicht, 1500 Leute gekommen sind, was für New York unglaublich ist. Also gab großes Interesse. Und und er hat dann ein paar Jahre später, anderthalb Jahre später, so einen Guardian-Artikel geschrieben darüber und hat vorgeschlagen, hey, Twitter ist zum Verkauf für 12 Billionen Dollar, oder 12,
wie sagt man, Milliarden.
Milliarden Dollar. Und warum kaufen wir das nicht und wandelt das in eine Plattform-Koop um? Und weil das natürlich so eine relativ große Idee ist, hat das großen Anklang gefunden, hauptsächlich in Deutschland, interessanterweise. Weil es während, also jetzt die Real, also ich persönlich nicht denke, dass das eine große Chance hat, denke ich, dass das schon educational project, I think it was very successful. In dass man also Leuten zeigt, ja, man könnte das auch anders machen. In Hinsicht des, also wo ich glaube, was halt wichtig ist, also wir haben jetzt hauptsächlich über Arbeit geredet, ne, also mit diesen Cleaning-Firmen und so weiter. Way less sexy, also nicht so sexy, wie wenn man jetzt über Twitter redet, aber da irgendwie geht es wirklich viel mehr um das Leben der Menschen, glaube ich. Und deswegen ist mir das irgendwie näher am Herz als Twitter, sagen wir mal.
Twitter geht es halt darum, eine eigene Kommunikationsinfrastruktur mit zu besitzen, bevor sie, oder die Idee bei vielen war halt, bevor das halt noch weiter durchkommerzialisiert wird, alles voller Werbung ist, man quasi sich halbwegs abhängig davon gemacht hat, weil man sie in ihr Leben eingeschlossen hat, aber überhaupt gar nicht mitbestimmen kann, genau, über welche Regeln gelten, genau, dort eigentlich werden umgesetzt.
Genau, genau. Das ist gut, das ist ein wichtiger Vorschlag. Aber erstmal müssen natürlich, first you have to get the steaks in the freezer, as they say in America, right? So it's, in Hinsicht der Prioritäten in meinem Kopf zumindest, würde ich sagen, also was mir wichtiger ist, ist, dass die Leute, die halt $2 pro Stunde verdienen, halt ein besseres Leben haben. Und dann später können wir darüber reden, dass die Leute halt weniger Werbung sehen auf Twitter. Aber was ich wichtig finde in dem Zusammenhang ist, dass die, was natürlich vielleicht wichtiger ist als das, der Twitter-Vorschlag, ist zu sagen, irgendwie, dass natürlich selbst diese Genossenschaften immer noch sich kaum losreißen können von zum Beispiel Amazon Cloud oder Google Cloud, Apple Cloud, und zu sagen halt irgendwie, das muss beendet werden und wir brauchen eine genossenschaftliche Cloud.
Da sind wir wieder bei digitaler Souveränität, ne?
Da sind wir wieder bei digitaler Souveränität. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Forderung, um irgendwie halt, was man ja jetzt auch ein bisschen mit MyData schon gesehen hat, diesen Ansatz zu sagen, irgendwie, also Data Ownership und auch eine Cooperative Data Ownership, also genossenschaftliche Besitz von Daten, um halt irgendwie diesem Monopol anzukämpfen und auch dann mehr Kontrolle über Privatsphäre und Dateninterpretation und natürlich auch die Möglichkeit, die Daten dann selbst zu verkaufen. Also wenn wir sagten, das ist eine Milliarde oder mehr bei 2020 in Europa wert sein wird, diese Daten zu verkaufen, das sind unsere Daten, von denen andere Leute quasi sich bereichern. Warum nicht einfach diese Daten behalten? Und ist eine komplizierte
Diskussion. Ja, Dateneigentum, da haben wir uns auch noch keine abschließende Meinung darüber.
Genau, ich bin mir auch nicht sicher, was ich darüber denke unbedingt. Eine Sache ist mir klar irgendwie, dass das Problem damit ist halt ein bisschen, dass man dann wenn man sagt, okay, Data Ownership, Private Data Ownership, dass man oder wie zum Beispiel der frühere Technologie Officer von der ACLU vorgeschlagen hatte, dass man, warum man nicht einfach seine Privatheit kauft von Google. Also wenn Google macht zwischen 60 und 600 Dollar pro User pro Jahr. Wenn man halt sagt, wie viel bin ich dir wert, bezahle ich euch und dann lasst mich in Ruhe. Das Problem damit ist halt irgendwie, dass du dann natürlich was natürlich ein gesetzlich garantiertes Recht war, plötzlich in ein Objekt, into a commodity,
umwandelst. Also ein Grundrecht quasi in ein... eine Handelsware.
Eine Handelsware, genau. Hier kommt das deutsche Wort, genau. Super. Ja, genau. So. Und gut, abschließend können wir damit irgendwie zu sagen, irgendwie nochmal die Vorteile hatten wir ganz gut so betont. Natürlich gibt es da viele Hindernisse. Also einer der größten Probleme ist natürlich dieses Startup-Funding, also dieses, wie man halt irgendwie das Geld kriegt, diese Firmen zu starten. Oft ein Problem, dass die Leute dann halt zu begeistert sind von dieser Genossenschaft. Ja, jetzt machen wir eine Genossenschaft und hurra. Als halt wirklich hauptsächlich darauf zu konzentrieren, was für ein Produkt sie da in den Markt stellen und ob das wirklich gebraucht wird. Mhm. Und dann natürlich Network-Effekt. Also ist natürlich nicht so einfach. Du kannst... Und deswegen ist halt Afrika auch so interessant, ne? Irgendwie diese Firmen haben jetzt erst angefangen, ne? Die sind jetzt in 12 Städten in ganz Afrika. Da hat das noch viel mehr auf eine Chance, weil dieser Network-Effekt noch nicht so da ist. Und wenn jetzt diese Fahrer da irgendwie nächsten Monat oder was auch immer so eine Plattform-Koop herstellen, haben die da viel mehr Chancen, als die Leute hätten in Helsinki oder in New York, wo Leute, also der durchschnittliche Amerikaner lädt 0 Apps runter pro Monat. Ne? Also da ist totale Stagnation. Das heißt also irgendwie in eine dieser 4 Apps zu werden, die Leute pro Woche benutzen, das ist so eine Statistik, ist halt höchst unwahrscheinlich. Also irgendwie in diesen Apps-Markt reinzustoßen, kostet Millionen von Dollars. Ne? Also es geht gar nicht da. Du kannst bauen, was du willst. Ne? Ich meine, die Frage des Marketing ist halt super zentral. Und das ist ein großes Problem für viele dieser kleinen Firmen. Und dann halt Democratic Governance, wie du schon erwähnt hast, also diese Frage halt, wie man wirklich die Leute dann involviert, sozial und technisch. Ne? Also wie machst du das technisch? Da gibt es dann so Sachen wie Lumio oder andere Apps, die das so angefangen haben zu adressieren. Aber ich glaube, so richtig funktioniert das auch noch nicht. Also da ist noch viel zu tun.
Und inwiefern spielt dann wiederum auch das Soziale eine Rolle? Das unterschätzen ja viele immer, wenn sie denken, wir haben jetzt eine Genossenschaft, wir haben eine super Technik und dann können irgendwelche Leute einfach nicht miteinander. Mhm.
Ich glaube, das Problem ist eher, dass so in Silicon Valley oder auch in Startup-Kreisen man halt irgendwie denkt, okay, ich wie der eine VC mir gesagt hatte, irgendwie, also, you know, he hates the sharing economy just as much as the other guy, but, you know, he like unions and like advocacy groups, it's just too messy. Hm. You know, it's like people and conflict and, you know, people yelling at each other. You know, we like a little clean algorithm, and the algorithm just destroys everything, you know. Ich habe ihm dann halt irgendwie gesagt, dass, you know, auch wenn du dir anguckst, wie das Internet entwickelt wurde mit TCP/IP, die mussten ja auch von Haus zu Haus gehen, ne, der Windsurf, und quasi sagen, hey Leute, benutzt mal unser Protokoll anstatt diese anderen Protokolle.
Die Geschichte von Standardisierungssachen sind halt auch so, im Idealfall schafft man halt einen Konsens. Das ist jetzt mittlerweile auch hat sich ein bisschen verändert, weil viele Unternehmen da auf einmal drin stecken und immer die Frage ist, wer kann sich noch leisten, zu solchen Treffen hinzufahren, aber genau. Letztendlich ist es noch ja, relativ demokratisch, zumindest ja, wenn man vor Ort ist.
Ja, meine Betonung da war halt irgendwie, dass das nicht, dieser Algorithmus sich halt nicht wie ein Virus verteilt und plötzlich alles auto-destruct the economy, sondern dass das halt sozial ist. Also du brauchst halt Gruppen, in denen du dieses also ich meine, Windsurf, das war wie so eine Presidential Campaign almost, ne? Also die mussten dann halt echt da wirklich so an viele Türen anklopfen und sagen, hey, benutzt unser Protokoll. Und dann irgendwann ist natürlich dann ein Network-Effekt und es geht so weiter. Aber am Anfang musst du das erstmal ins Rollen bringen. Und da können, glaube ich, Genossenschaften natürlich sehr helfen, weil wenn du dir zum Beispiel anguckst, in ein paar Wochen spreche ich in Milan und da haben die 10 Millionen Co-op-Members in Italien. Das ist out of 60 Millionen Bürgern. Und da kannst du schon ganz schön was machen damit. Ne? Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Digital Identity oder was auch immer du machen willst, so eine Cooperative Cloud und du kannst es halt irgendwie an 10 Millionen Leute weiterschicken und sagen, lädst deine 10 Millionen Mitglieder ein, das zu benutzen, dann hast du ganz schön viel Macht. Ne? Und da gibt es also schon Möglichkeiten, da zu intervenieren.
Gut, kommen wir nochmal so ans Ende. Was schlägst du Kunden vor? Wie kann man darauf achten, sich bewusst zum Beispiel für solche Modelle zu entscheiden? Wie findet man überhaupt heraus, welche Alternativen gibt es? Ich meine, im Gegensatz zu großen Startups haben dann Kooperativen meistens nicht irgendwie einen Werbedeal und lächeln mit ihren Plakaten von allen Wänden runter.
Genau, lächelnde Plakate haben wir nicht. Aber eine Website haben wir und die halt so der Hub ist für diese Bewegung. Es hat, wie ich schon mehrmals sagte, Plattform.coop, also wie sagt man dort? Plattform.coop.
Also Coop, COOP.
Ja, genau. Da ist halt, ja, da findet er halt alle einen Überblick von den ganzen Firmen und alles Mögliche, viel mehr. Events und so weiter. Und und dann, klar, also ich meine, im Endeffekt geht es darum, eine Gegenkultur zu entwickeln, die halt auf, und da geht es halt um solche Geschichten wie, wir sitzen hier in Mitte und gucken aufs Rathaus. Und nicht nur auf den Fernsehturm, sondern auch aufs Rathaus. Und da die Leute im Rathaus könnten natürlich zum Beispiel Town Halls machen, also Meetings organisieren, in denen sie aufklären über die negativen Effekte dieser Ökonomie und auf solche Alternativen hinweisen. Die könnten natürlich auch mit ihrer Politik überhaupt einen Atemraum herstellen für solche Alternativen. Ne? Weil, wie gesagt, wenn und das ist, wird auch in Barcelona gemacht und in Valencia und anderen Städten, wo die halt einen Raum zum Experimentieren herstellen, nicht nur ein Büro, sondern auch quasi, indem man die Monopole etwas in Schranken weist, stellt man natürlich, gibt man auch mehr Atemraum, mehr Möglichkeiten für solche Experimente. Und ich glaube, so da sind auch genau die lokalen Politiker gefragt, sich irgendwie einzuschalten und so diese Ökonomie zu unterstützen. Aber im Endeffekt ist es ja, es ist eine Aufklärungskampagne, genauso wie es mit Fairtrade Coffee war oder genauso wie es mit Fairtrade Chocolate war oder so weiter. Also wo man halt irgendwie diese, where you show supply chains. Also wo kommt diese Arbeit her? Ne? Hm. Viele dieser Arbeiten, viele denken auch, wenn sie da auf ihrer App sind und sagen, oh ja, jetzt clean mal mein Apartment irgendwie, dass sich das dann irgendwie magisch reinigt, ne? Irgendwie so auf Knopfdruck. Wohingegen, also sich wirklich darüber nachzudenken, auch was sind das für Leute, die da kommen, wie viel verdienen die, haben die Gesundheitsversicherung und so weiter, um halt sich verantwortlich als Bürger auch in der digitalen Ökonomie umzutun.
Also nicht nur ökologisch, sondern auch sozial auf die Produktionsbedingungen schauen. Mhm. Da nicht nur beim Fairphone, sondern auch bei Dienstleistungen.
Genau, genau. Ja, genau. Cooperative Hardware ist vielleicht noch ein anderes Thema, wo wir dann auch noch drüber sprechen können. In Indonesien gibt es jetzt da so Experimente, aber das führt zu weit. Ja. Mhm.
Gut, dann vielen Dank für den Überblick.
Ja, super.
Wir sind gespannt auf weitere Entwicklungen.
Danke für die Einladung und guckt auf plattform.coop und seht, was so abgeht.
Ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten unterstützt unsere Arbeit durch eine Spende unter netzpolitik.org/spenden und danke fürs Zuhören.